Wir sind mit Sicherheit schon richtig eingestimmt worden mit den Liedern »Zähl das Gute, das dir Gott getan«. Nicht das Schlechte, das Menschen uns angetan haben, sondern das Gute, das Gott an uns getan hat. Ich glaube, da könnten wir alle Rückschau halten und mit Sicherheit eine Anzahl Erlebnisse aufzählen, wo sichtbar die Hand des Herrn über uns gewaltet hat. Beginnen wir mit dem Lied 119, seid alle herzlich willkommen, Gott segne uns alle. Lasst uns als zweites Lied 242 anstimmen, Jesus kam uns zu erlösen, preiset den Herrn. Das ist eine herrliche Botschaft. Wer da will, kann selig werden. Preiset den Herrn. Nochmals möchte ich alle sehr herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen unseres Herrn. Und darf ich fragen, ob vielleicht Freunde zum ersten Mal hier sind? Dürfen wir euch besonders herzlich grüßen? Zum ersten Mal? Steht mal auf. Ja, Dankeschön. Herzlich willkommen im Namen des Herrn. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, der Herr segne euch. Er segne uns alle. Unsere Schwester aus Kanada haben wir ja bereits herzlich willkommen geheißen. Und wir hoffen wirklich, dass sich alle zu Hause fühlen, wohlfühlen in der Gegenwart des Herrn. Nun, ich habe eine der größten Reisen hinter mir in 44 Jahren. Es war tatsächlich eine Reise durch 5 Länder Afrikas mit 21 Versammlungen. In 9, wenn ich Nairobi mitzähle, in 10 verschiedenen Städten. Es ging 17 Mal mit dem Flugzeug rauf und 17 Mal auch wieder runter. 3 Mal mit Privatflugzeug, weil es keine Verbindung mit regulären Flügen gab. Und wir haben die Zeit tatsächlich sehr, sehr gut nutzen können. Und ich habe es bisher nicht erlebt, dass alles so auf den Tag und die Stunde geplant worden wäre, wie die Rundreise durch die Länder Afrikas. Mit mir war Bruder Tati aus Brüssel, Bruder Didier aus Paris, Bruder Idone aus Orléans und Bruder Wolfgang Peyer aus Österreich. Wir haben also die Reise im großen Segen hinter uns bringen können. Natürlich erschöpft zurückgekommen, aber dem Herrn sei einfach Dank für die Gnade, die er geschenkt hat. Ich möchte nur 2 Städte besonders hervorheben. Wir waren ja in Brazzaville, in Pointe Noire, in Kinshasa, in Bujimai, in Kisangani, in Goma. Wir waren ja in all diesen Städten. Da wir mit 6 Stunden Verspätung angekommen waren, haben unsere Geschwister volle 6 Stunden warten müssen, bis die Versammlung beginnen konnte. Die waren um 14 Uhr nachmittags versammelt. Dafür war die Versammlung angesagt Und wegen der Verspätung hat sie erst abends um 20 Uhr beginnen können, aber dafür bis Mitternacht gedauert. Und 8000 Menschen haben in großer Geduld ausgeharrt, bis die Verkündigung kam und Gott gesegnet hat. Die kleinste Versammlung war über 4000 und die größte, die Brüder sagten 20.000. Ich möchte vorsichtig sein mit der Schätzung, das weiß man nicht immer so genau. Ich würde sagen 16.000, 17.000. Es war tatsächlich ein Feldzug für die Wahrheit. Und ich habe in jeder Großversammlung am Ende gefragt, wie schon vor einigen Jahren, wie viele gegenwärtig sind, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben, die das Wort Gottes von Herzen glauben, mit der Endzeitbotschaft vertraut sind und zum Schluss natürlich auch gefragt, ob sie biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft sind. Und Brüder und Schwestern, wenn man dann Tausende, wirklich Tausende Hände emporgehoben sieht und daraus schließen kann, dass die Verkündigung, das Wort nicht leer zurückgekommen ist, sondern ausgerichtet hat, wozu es gesandt wurde, dann kommen Tränen. Dann ist man zutiefst bewegt und ich möchte unserem geliebten Bruder Alexis Barrier bei dieser Gelegenheit auch von Herzen danken für all die Jahre der Zusammenarbeit, besonders im französisch sprechenden Sprachgebiet, so dass die Botschaft der Stunde wirklich getragen werden konnte. Ich habe mich besonders in Goma an unserem gemeinsamen Besuch 1982 erinnert, als ich den kleinen Unfall hatte. Und ich habe Brüder getroffen, die sich noch gut an die Versammlungen erinnern konnten, die wir 1982 dort hatten. Es ging wirklich von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, wie ich schon sagte. Es ging mit Flugzeug, mit Privatflugzeug, es ging mit Boot, haben wir übergesetzt von Brazzaville nach Kinshasa. In jedem Fall war das eine Reise, die ich nicht vergessen werde. Das eine war besonders Pointe Noire, wo die Leute nun Stunden und Stunden gewartet haben. Und der andere Tag war ein Mittwoch. Da hatten wir morgens um 8 Uhr die Versammlung, wohl auch mit etwa 8000 Menschen, mit Dr. Mbie im Bujimai. Und danach um die Mittagszeit der Flug nach Kinshasa und vom Flughafen ins Stadion. Und da war die größte Versammlung mit 16.000, 17.000 Menschen. Und das genügte nicht, nach der Versammlung im Stadion noch zu einer Versammlung etwa 40 Kilometer auf der anderen Stadtseite. Und es hieß, es wird eine Brüderversammlung sein. Und auch da waren über 3000 Menschen versammelt, um das Wort Gottes zu hören. Brüder und Schwestern, Gott hat einen Hunger verheißen, so steht es im Propheten Amos geschrieben und so ist es. Nicht einen Hunger nach Brot und einen Durst nach Wasser, sondern einen Hunger, die Worte des Herrn zu hören. Und so danken wir dem allmächtigen Gott, für das große Vorrecht, das wir haben, die Botschaft der Stunde, das Wort der Verheißung für diese Zeit tragen zu dürfen. Und Dank sei Gott für alle Brüder an allen Orten, in jedem Lande, die damit beschäftigt sind, das Wort weiterzutragen. Ihr wisst ja ganz genau, auch Paulus hat in seiner Zeit nur eine Reise hier und da hinmachen können, aber es waren die Brüder im Lande, die Brüder an den verschiedenen Orten, die Gott gebrauchen konnte, damit das Wort weitergetragen und die Gläubigen im Worte gefestigt werden und in den biblischen Lehren. Es ist nie ein Ein-Mann-System, sogar in Offenbarung, dem ersten Kapitel, in den ersten drei Versen, lesen wir beides in der Einzahl, dass Gott seinem Knecht Johannes die Offenbarung gab, um seinen Knechten in der Mehrzahl zu zeigen und zu sagen, was geschehen wird. Gott gebraucht immer einen, um allen anderen das zu sagen, was er ihnen zu sagen hat. Und so war es damals, so ist es heute. Es gab nicht drei Paulus, es gab einen, der eine genügte, und dann gab es all die Mitarbeiter, die er hatte. Es gab nicht fünf Jakobusse, es gab nur einen, und es genügte, dass er in Apostelgeschichte, dem 15. Kapitel von Vers 13, die Darlegung gab und eingeordnet hat, welch einen Plan Gott mit Israel hat und welch einen Plan er mit der Gemeinde hat. Es gab nicht 10 Johannes, es gab einen, der genügte, aber alles, was Gott einem seiner Knechte geoffenbart hat, ist für alle Knechte Gottes, die dazu bestimmt sind, das Wort des Herrn zu tragen. In unserer Zeit gab es nicht 3, 4 Bruder Brenhems, es gab einen, und ihn hat Gott in besonderer Weise gebrauchen können. Und gerade haben wir es ja gelesen, in der Apostelgeschichte plötzlich stand ein Mann vor Cornelius, weiß gekleidet, und gab dem Manne die Weisung, was geschehen würde. Fällt es dir oder mir schwer zu glauben, dass Gott der Herr einen Engel zu Bruder Brenhem gesandt hat, um ihm die Weisung zu geben? Fällt es uns schwer zu glauben, dass Gott seinen Engel zu Johannes auf der Insel Patmos gesandt hat? Doch nicht. Das glauben wir von ganzem Herzen, denn so steht's geschrieben. Und wie wir es oft betont haben, wenn Gott Verheißungen erfüllt, geschieht Übernatürliches auf Erden. Dann wirkt Gott auf übernatürliche Weise, um sein Wort zu erfüllen, zu bestätigen und seinem Volke die Weisung, die Belehrung aus Gnaden zu geben. Wir sind ja nicht hier, um eine Denomination zu formen. Wir sind hier, um dem Herrn zur Verfügung zu stehen, dass das abschließende, mächtige Wirken Gottes geschehen kann. Ich habe dazu einige Zitate Bruder Brenhems mitgebracht, und wir werden auch die Heilige Schrift durchforschen, denn darauf kommt es an. Forschet in der Schrift, forschet in der Schrift, denn ihr meinet darin, das ewige Leben zu haben. Und dann heißt es, die zu Berea haben täglich in der Schrift geforscht um sich selbst zu überzeugen, dass das, was gesagt, was gelehrt wird, mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Vielleicht noch die Bemerkung, als Bruder Graf mir zeigte, wie viele sich einschalten, um die Übertragung heute zu erleben, mitzuhören, beim letzten Mal, sogar in China. Überall haben Menschen mitgehört und heute hören Menschen überall mit. Ich glaube, in deutscher und französischer Sprache. Einfach wunderbar, dass Gott uns auch diese Gelegenheit aus Gnaden geschenkt hat. Sein Wort möge die Enden der Erde erreichen. Ich möchte einige Bibelstellen lesen, um uns von der Schrift her zu zeigen, dass Gott einen Erlösungsplan hat, der mit seinem Willen direkt verbunden ist. Wort und Wille Gottes gehören zusammen. Hier im Johannesevangelium haben wir zunächst die bekannte Stelle. Johannesevangelium, 4. Kapitel, von Vers 34. Jesus erwiderte ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. Es geht hier um viel, es geht um alles. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Wem wird das verborgene Manna zuteil? Wer kann sagen und es erleben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein? Sind wir ehrlich, die Bibel können 2 Milliarden Christen im Hause haben. Doch wer unter ihnen lebt vom Worte Gottes? Wem ist das Wort Gottes zum Manna, zur geistlichen Speise geworden? Doch nur demjenigen, der bereit ist, den Willen Gottes zu tun. Denn nur wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, dem offenbart sich der Herr und dem offenbart er sein Wort. Wir brauchen da nur an Matthäus 12, Vers 50 zu denken, als die Brüder unseres Herrn angesprochen wurden, dass sie den Heiland sehen wollten. Und seine Antwort war: Wer sind meine Brüder, meine Schwestern, nämlich die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun? Die hohe Berufung, die uns zuteil geworden ist, besteht doch darin, dass wir die direkte Einsetzung als Söhne und Töchter Gottes bekommen haben, dass wir im Sohne Gottes angenommen worden sind, dass er, der Sohn Gottes, stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen, die Schuld bezahlt, die Sünde vergeben und uns mit Gott versöhnt hat. Das ist eine göttliche Tatsache. Göttliche Tatsache für den, der es glaubt, für den, der es erlebt. Alle anderen gehen doch daran vorbei. Also vergessen wir diesen Text nicht. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Was ist deine Speise? Was ist meine Speise? Von welchem Worte lebst du? Nämlich das Wort, das du im Glauben aufgenommen hast und im Glaubensgehorsam bereit bist zu erfüllen. Ich wiederhole, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und damit verbunden spricht unser Herr und sein Werk vollende. Damals hat unser Herr ausgerufen, es ist vollbracht. Doch jetzt geht es um die Vollendung des Erlösungsplanes und Werkes Gottes mit der Menschheit. Und wir sind tatsächlich die Generation, die es miterleben wird. Daran führt kein Weg vorbei. Die Zeichen der Zeit sprechen eine ganz deutliche Sprache. Ich möchte auf das, was in Rom vor sich geht, heute gar nicht näher darauf eingehen. Wir haben es aber alle mitbekommen, steht im Internet groß geschrieben. Der Papst hat gesagt, die einzige Kirche Jesu Christi ist die katholische Kirche. Und alle anderen sind gar keine Kirchen, sind nur Glaubensgemeinschaften. Und dann steht das Wort verwundet. Christian churches are wounded. Die christlichen Kirchen sind dadurch verwundet. Und dann steht in der Offenbarung, die Wunde wird geheilt werden. Und die ganze Welt wird darüber staunen. Und warum geschieht das alles? Damit alle reumütig in den Mutterschoß zurückkommen. Aber gerade in dieser Zeit, wo das vor sich geht, ruft Gott die Gemeinde heraus. Und wenn geschrieben steht, fliehet aus Babel, keine von euch weiß, was Flucht bedeutet. Das weiß nur ich von uns allen, die wir heute hier sind. Was Flucht bedeutet? Flucht, ja, ich kann mich an den 18. und 19. Januar 1945 am besten erinnern. Flucht war angesagt, und zwar wer nicht geflohen ist, ist als Verräter, als Überläufer der Russen betrachtet worden. Wir mussten fliehen. Das war ein Gebot. Alles stehen und liegen lassen, Haus und Hof, was immer da war, der Stall mit allem Vieh, alles, was da war. Flucht war angesagt, der 19. Januar, letzter Termin. Und siehe da, wir waren weg. Wir waren schon vor der letzten Stunde weg. Flucht ist Flucht. Und wenn geschrieben steht, flieht von Babel, dann doch nicht lange Gespräche führen und mit dem Nachbarn darüber sprechen. Hört mal her, da ist eine Flucht angesagt. Nein, wenn ihr es hört, ein Befehl von oben, flieht. Und dann das andere, ihr mein Volk, kommet heraus. Die Stimme erscholl doch vom Himmel, nachzulesen in Offenbarung, dem 18. Kapitel. Die Stimme erscholl vom Himmel. Da ist keine Zeit mehr zum Nachdenken, zum Überlegen, nur noch die Zeit zu handeln, sich auf den Weg zu machen. Und Gott sei Dank, für uns war das die Rettung, ehrlich gesagt. Ihr wisst ja, gehört zwar nicht hier in die Schweiz, aber generell ist es ja bekannt, infolge des Zweiten Weltkrieges sind 13 Millionen Deutsche aus den Ostgebieten geflohen. Insgesamt 15, aber zwei sind verschollen, 13 sind übrig geblieben. Aber das Hauptanliegen war die Flucht. Und wer die Stalin-Orgel mit eigenen Ohren gehört hat und wusste, die Russen sind nur noch ein paar Kilometer entfernt, ja, wer hat da noch an Überleben gedacht? Nur noch, aber jeden Tag aufs Neue, nur damit man die Flucht übersteht. Brüder und Schwestern, wir haben keine Zeit mehr zu überlegen oder nachzudenken. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, fliehet aus Babel, kommt zum Herrn zurück. Und dann gibt's diese herrlichen Worte im Propheten Joel und dann besonders auch im Propheten Hesekiel, dass der Herr sein Volk auf ihrem Heimatboden wieder sammeln und annehmen wird. Und dass er dann über der Stätte wohnen und thronen wird, besonders in den letzten Versen im Propheten Hesekiel im 39. Kapitel, ehe dann der Übergang zu Kapitel 40 kommt, wo ja schon die Einweihung des Tempels beschrieben wird. Aber hört mal zu, was hier im Vergleich zu uns für Israel geschrieben steht. Und das, was sich an Israel buchstäblich erfüllt, das erfüllt sich andererseits an der Gemeinde. So wie das Volk Israel wirklich aus allen Völkern und Sprachen und Nationen gesammelt wird. So wird die Gemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen gesammelt und auf den Boden der Verheißung zurückgebracht. Hier haben wir es in den letzten Versen im Propheten Hesekiel 39 von Vers 27. Wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und vor den Augen der Heidenvölker als den Heiligen an ihnen erwiesen habe, dann werden sie auch erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Dann, wenn sie herausgerufen, gesammelt, zurückgebracht worden sind, dann werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Warum steht im 2. Korinther im 6. Kapitel geschrieben von Vers 14 von der Herausrufung? Und dann steht geschrieben, dann sollt ihr meine Söhne und meine Töchter sein und ich werde euer Gott sein. Nur dann werden wir erkennen, dass es der Herr unser Gott ist, der sein Volk herausruft, der sein Volk sammelt, der uns zur Vollendung führt, der sein Werk aus Gnaden in unserer Zeit vollenden wird. Und dann steht es weitergeschrieben im nächsten Vers, dann werden sie auch erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin und der sie zwar unter die Heidenvölker in die Gefangenschaft geführt hat, aber auch wieder in ihrem Lande versammle und fortan keinen von dort zurücklasse. Und jetzt kommt das Herrliche. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich meinen Geist auf das Haus Israel ausgegossen habe, so lautet der Ausspruch des Herrn. Also die Sammlung und dann die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann steht geschrieben in diesem Zusammenhang, ich werde mein Angesicht nicht länger vor ihnen verbergen. Brüder und Schwestern, nehmt es im Glauben an. Gott hat uns sein Angesicht in Gnaden zugewandt. Gott redet mit uns und wir glauben das, was er uns in seinem Worte gesagt hat. Auch das ist das Geheimnis. Ich habe hier den Artikel auch mitgebracht, der über Darwin geschrieben wurde und über Evolution. Und man besitzt tatsächlich die Frechheit, dass man in diesem Artikel von einem Schöpfungsmythos und von Schöpfungslegenden spricht und von einer Evolutionswahrheit spricht. Es ist genau umgekehrt. Schöpfung ist Wahrheit und alles andere, Theorie und Philosophie und was sonst noch. Und dann fiel mir auf, dass im Studierzimmer von diesem Mr. Darwin zwei Bibeln aufeinander liegen, aber die sind beide zugemacht. Die sind beide zugemacht, die liegen übereinander zugemacht. Dann kam mir der Gedanke, Gott hat zu diesem Manne gar nicht mehr reden können. Die Bibel war zu, die Bibel muss aufgeschlagen werden, sie muss gelesen werden und dann kann Gott doch zu uns sprechen. Manchmal können auch solche Fotos dazu dienen, um uns klarzumachen, dass Gott doch nicht mit uns reden kann, solange wir die Bibel zumachen und irgendwo hinlegen, sondern wenn wir sie aufschlagen, wenn wir darin lesen, wenn das Wort uns lebendig gemacht wird, ja, dann spricht der Herr mit uns und dann sind uns seine Worte Geist und sind Leben. Wir alle kennen das Wort aus dem Kolosserbrief, nämlich Kolosser, dem ersten Kapitel, Kolosser 1, von Vers 9. Hier steht geschrieben, deshalb hören auch wir seit dem Tage, an dem wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und Gott zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistgewirkten Weisheit und Einsicht erfüllt werden möchtet. Mit der Erkenntnis seines Willens, mit aller geistgewirkten Weisheit, mit aller Einsicht, so wie Gott sie uns aus seinem Wort und durch seinen Geist aus Gnaden schenkt. Brüder und Schwestern, ich habe schon angekündigt, dass ich einige Zitate von Bruder Branham mitgebracht habe. Und ehe ich sie lese, lasst mich noch aus dem Propheten Jesaja lesen. Aus dem Propheten Jesaja, hier möchte ich aus Kapitel 28, Jesaja 28, Vers 5 und 6 lesen. An jenem Tage wird der Herr der Heerscharen für den Überrest seines Volkes zu einer zierenden Krone und zu einem herrlichen Stirnreif werden und den Geist der Rechtsprechung dem, der zu Gericht sitzt, und Heldenkraft denen, die den Kampf zum Tore hinaustragen. Es geht also darum, dass beides zusammentrifft, nämlich die Belehrung und dann der Glaubenskampf, in den wir gestellt worden sind. Kämpfet für den Glauben, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Auch das haben wir betont, nämlich mit Bezug auf Abraham, der ja unser Glaubensvater genannt wird. Wann glaubte Abraham Gott? Nämlich dann, als Gott der Herr zu ihm persönlich kam, mit ihm gesprochen und ihm Verheißungen gab. 1. Mose 12, 1. Mose 15, 1. Mose 18. Und dann erst lesen wir in Römer, dem 4. Kapitel, Abraham glaubte Gott. Wann kannst du, teurer Bruder, teure Schwester, wann kannst du Gott wirklich glauben? Doch nur dann, wenn du persönlich durch sein Wort angesprochen wurdest, wenn du tatsächlich festgestellt hast, jetzt redet Gott doch direkt zu mir. Er spricht mich an. Ich bin doch gemeint. Das Wort gilt mir. Und in dem Moment setzt der Glaube ein. Der Glaube an das, was Gott dir ganz persönlich durch sein Wort gesagt und verheißen hat. Genauso haben wir es hier. Gott gibt beides. Er gibt den Geist der Rechtsprechung dem, der zu Gericht sitzen muss und dann denen, die den Kampf zu führen haben, das sind dann alle die Gläubigen, die das Wort aufgenommen haben. Und ich sage es euch, Brüder und Schwestern, wir werden enger zusammenrücken müssen und als Gemeinde begreifen, dass Gott meinetwegen einen gebraucht, wie Bruder Branham, um uns die Richtung zu zeigen, um uns die Verheißungen vor Augen zu führen. Aber dann müssen wir als Gemeinde in einem Geiste zusammengeschmolzen werden, um das zu erfüllen, was im Neuen Testament geschrieben steht, nämlich im 1. Timotheus, im 3. Kapitel, Vers 15, 1. Timotheus, 3. Kapitel, in Vers 15 steht geschrieben, vielleicht Vers 14 mitgelesen, die schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir kommen zu können. Sollte sich mein Kommen jedoch verzögern, so sollst du dir klar darüber sein, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat, dass da ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist Grundfeste und Säule der Wahrheit. Alles andere sind Lügengebäude, so wird's ja hier im Propheten Jesaja in Kapitel 28 uns noch einmal deutlich vor Augen geführt. Hier heißt es und steht geschrieben, ich lege in Zion einen erprobten Stein, einen kostbaren Eckstein, der felsenfest gegründet ist. Wer da glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jesaja 28, Vers 16. Brüder und Schwestern, es ist einfach sehr wichtig. Und kommen wir auf den Punkt, auf den wir heute eigentlich besonderen Wert legen möchten. Um deinen Willen zu tun, o Gott, um das Werk zu vollenden, das du mir aufgetragen hast. Jesaja 28, Vers 21 und 22. Jesaja 28, Vers 21 zunächst. Denn wie am Tage von Perazim wird er vor Zorn beben, um sein Werk zu vollenden, ein befremdendes Werk, und um seine Arbeit zu verrichten, eine ungewöhnliche Arbeit. Ja, was geschah am Berge Perazim? Was geschah im Tal von Gibeon? Wir werden uns daran nicht aufhalten, werden es aber lesen. 2. Samuel, 5. Kapitel. 2. Samuel, 5. Kapitel. Hier steht's geschrieben. Bruder Graf hat ja schon gelesen, dass David zum König gesalbt wurde, als er 30 Jahre alt war, hat 40 Jahre regiert. Und hier lesen wir im 2. Samuel, dem 5. Kapitel von Vers 17. Aber die Philister vernahmen, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, und zogen die Philister insgesamt heran, um seiner habhaft zu werden. Aber David erhielt Kunde davon und zog nach der Bergseite hinab. Lesen wir um des Zusammenhangs willen noch die nächsten Verse. Als nun die Philister herankamen und sich in der Ebene Rephaim ausbreiteten, richtete David die Anfrage an den Herrn. Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Willst du sie in meine Hand geben? Hier haben wir die richtige Einstellung. Ein Mann Gottes tut nicht etwas auf eigene Initiative. Er spricht mit dem Herrn. Er spricht mit dem Herrn. Willst du, geliebter Herr, willst du, dass ich das tue? Gib mir die Weisung, damit ich auf dein Wort hin, in deinem Willen handeln kann. Und dann kam die Antwort. Hier steht es geschrieben. Der Herr antwortete ihm, ziehe hinauf. Ich will die Philister unfehlbar in deine Hand geben. So zog David nach Baal-Perazim. Und als er sie dort geschlagen hatte, rief er aus, der Herr hat meine Feinde vor mir her durchbrochen, wie man einen Damm durchbricht. Ihr in der Schweiz habt ihr noch nie vom Dammbruch gehört. Manchmal gab es den schon in Hamburg, wenn eine große Flut mit großem Sturm kam, dann kann es einen Dammbruch geben. Hier vergleicht der Mann Gottes das, was Gott ihm an Sieg geschenkt hat, mit einem Durchbruch eines Dammes. Brüder und Schwestern, wenn wir im Propheten Jesaja lesen, dass der Herr sein Werk vollenden und dass er sich so erheben wird, wie er es damals getan hat, und dass er für sein Volk streiten und vor seinem Volke einhergehen wird, dann können wir mit dem größten Sieg in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi rechnen. Wirklich mit dem größten Durchbruch aller Zeiten. Gott steht zu seinem Wort. Sonst müsste ich euch fragen, warum ist dieses Ereignis im Propheten Jesaja von Gott selbst erwähnt worden? Doch nur damit wir nachlesen und uns durch die Schrift informieren. Was ist denn damals geschehen? Worum ging es denn damals? Und worum geht es jetzt? Es geht darum, dass Gott, der Herr, seinem Volke den völligen Sieg über alle Macht und Feindesmacht aus Gnaden schenken kann, um einen wirklichen Durchbruch der Kraft Gottes und dass kein Feind mehr entfliehen kann. Dann haben wir das zweite Beispiel in Josua, dem 10. Kapitel. Und genauso ist es hier. So wie Gott es im Propheten Jesaja 28 erwähnt hat, wie in jenen Tagen, in den Tagen zu Gibeon. Und hier steht es geschrieben, in Josua, dem 10. Kapitel von Vers 13. Damals betete Josua zum Herrn an dem Tage, an dem der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab. Und zwar rief er angesichts der Israeliten aus, Sonne, stehe still zu Gibeon und du Mond im Tal von Ajalon. Und höret gut zu, da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk Rache oder den Sieg an den Feinden genommen und erlebt hat. Und dann steht geschrieben, das steht bekanntlich im Buch des Braven geschrieben, die Sonne blieb also mitten am Himmel stehen und eilte beinahe einen ganzen Tag lang nicht zum Untergang. Und dieses Beispiel, diese beiden Beispiele hat Gott gewählt, um uns die wir die Vollendung des Werkes Gottes miterlebten werden, vor Augen zu führen, um uns zu zeigen, Ungewöhnliches, nie zuvor Dagewesenes wird Gott tun, wenn er sein Werk zur Vollendung bringt. Und dann steht in Vers 14 geschrieben, einen Tag wie diesen hat es weder vorher noch später gegeben, dass der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hätte. Denn der Herr stritt für Israel. Der Zeitpunkt kommt, wo Gott unsere Gebete erhören und das gesprochene Wort bestätigen wird. Es geht hier um Gottes Ehre, doch nicht um deine Ehre, doch nicht um meine Ehre. Es geht um Gottes Werk, nicht um meine und dein Werk, sondern um die Gemeinde, um die bluterkaufte Schar, um die Erlösten, um die Schar der Erstgeborenen. In Römer, lesen wir das noch, in Römer, dem 9. Kapitel, hier steht im Vers 28 und 29 geschrieben, mit Bezug auf das Wort im Propheten Jesaja, Römer 9, 28 und 29. Dann oder denn sein Wort wird der Herr, indem er die Dinge sicher und Schlag auf Schlag verlaufen lassen wird, zur Ausführung auf der Erde bringen. Und dann steht der herrliche Satz. Und wie Jesaja vorausgesagt hat. Wie Jesaja vorausgesagt hat. Die Voraussage haben wir eben gelesen. Jesaja 28. Und stellt euch vor, dann steht dieser kleine Satz. Nur ein paar Worte. Der Herr wird sein Werk zum Abschluss bringen und dahinter der ganz kleine Vermerk, wie Jesaja vorausgesagt hat. Ist das nicht gewaltig? Amen. Ist das nicht ein herrliches Wort, das Gott uns hinterlassen hat? Ist nicht die Übereinstimmung von Altem und Neuem Testament einfach ein Geschenk Gottes? Alles ist in göttlicher Harmonie. Jetzt liegt mir der Satz auf dem Herzen aus dem Johannesevangelium, wo der Vorläufer unseres Herrn damals bezeugt hat, wer er war, und zwar im Evangelium Johannes, drittes Kapitel, lesen wir von Vers 26. Und sie kamen zu Johannes und berichteten ihm, Rabbi, der Mann, der jenseits des Jordans bei dir war und für den du mit deinem Zeugnis eingetreten bist, denke nur, der tauft jetzt auch und alle laufen ihm nach. Da gab Johannes ihnen zur Antwort, kein Mensch kann sich etwas nehmen, es werde ihm denn vom Himmel her gegeben. Und jetzt kommt sein besonderes Zeugnis. Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht Christus, sondern bin nur als sein Vorläufer gesandt. Dieses Wort Vorläufer gesandt. Wir alle kennen die Schriftstellen Jesaja 40, Vers 3. Wir kennen die Schriftstelle Malachi 3, Vers 1. Die Schriftstellen sind uns doch bekannt. Und hier gibt dieser Mann sein Zeugnis. Ich bin nicht Christus, ich bin nur als sein Vorläufer gesandt. Der Vorläufer war nötig, dem Herrn den Weg zu bahnen, eine Straße für unseren Gott zu ebnen, alle Hindernisse aufzuräumen, um Braut und Bräutigam zusammenzuführen. Denn so steht im nächsten Vers, wer die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich von Herzen über den Jubelruf des Bräutigams. Brüder und Schwestern, mich beschäftigt der Begriff Vorläufer. Ich bin als sein Vorläufer gesandt worden. Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, lesen wir gleich in den ersten Versen und besonders in Vers 6. Es trat ein Mann auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam, um Zeugnis abzulegen, Zeugnis von dem Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Nicht eine Gruppe. Warum nicht? Weil Gott gesagt hatte und von einem einzigen Manne gesprochen hatte, nämlich von seinem Vorläufer in Johannes, wir können es nachlesen, Johannes 1 von Vers 19, hier wird der Mann Gottes gefragt, wer er ist. Und in Vers 23 gibt er dann die Antwort, ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft, ebnet dem Herrn den Weg, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Immer und immer wieder gingen die Männer Gottes zurück zum Worte Gottes. Im gesamten Alten Testament, ich habe es hier schon einige Male gesagt und werde es noch des Öfteren sagen. Es gibt 845 Zitate im Neuen Testament aus dem Alten Testament. Die Männer Gottes im Neuen Testament haben alles gegründet, alles nachgewiesen. Die Beweisführung hatten sie, nämlich hier hat's Gott verheißen und hier geschieht's. Und das ist das, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Nicht eine Bibelstelle zu lesen und sie dann zu deuten, sondern von Schriftstelle zu Schriftstelle, vom Alten zum Neuen, vom Neuen zum Alten Testament zu gehen, um uns zu zeigen, wie Gott alles im Voraus geordnet hat. Das Wort Vorläufer, so habe ich es bereits betont, hat Bruder Branham besonders gebraucht. Ich lese nur drei Zitate. Das erste vom 29. November 1953 und sagte, dass die Botschaft vorausgehen wird. Wie Johannes der Täufer, so wird es jetzt wieder geschehen. Er war damals der Vorläufer Jesu Christi. So wirst du mit dieser Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorauslaufen wird. So wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorauslaufen wird. Ich übersetze hier aus dem Englischen, wir werden das sicher noch in einem Rundbrief genauestens wiedergeben. Weiter ein Zitat vom 10. Februar 1960. Hier gibt Bruder Branham einen Einblick in das, was wirklich damals am 11. Juni 1933 geschah. Als ich im Begriff war, die 17. Person, die sich bekehrt hatte, zu taufen, rief mir eine Stimme zu, schau auf. Und Bruder Branham wartet. Und dann heißt es, und ich hörte die Stimme zum zweiten Mal rufen, schau auf. Aber ich fürchtete mich, aufzuschauen. Und ich hörte die Stimme zum dritten Mal: Schau auf. Und als ich dann aufschaute, sah ich, wie das Licht von oben herabkam. Die Menschen sahen es auch und viele wurden ohnmächtig, fielen um. Und dann hörte ich die Stimme, die zu mir sprach, die die ganze Umgebung erschütterte, wie Johannes der Täufer gesandt wurde als Vorläufer bei dem ersten Kommen Christi. So ist dir die Botschaft gegeben worden, die als Vorläufer des zweiten Kommens Christi sein wird. Und dann sagte Bruder Brenim noch: Nicht, dass ich der Vorläufer bin, sondern die Botschaft ist der Vorläufer. Brüder und Schwestern, deutlicher hätte es uns nicht hinterlassen werden können. Hier sagt Johannes: Ich bin nicht Christus, ich bin nur als sein Vorläufer gesandt. Und hier sagt Bruder Brenim, der die Botschaft empfangen hat, ein Mann von Gott gesandt. Und trotzdem ist ihm gesagt worden: Nicht du. Du bringst die Botschaft. Du bringst die Botschaft. Aber die Botschaft wird dem zweiten Kommen Christi als Vorläufer dann vorangehen. Weiter steht: Vom 11. September 1960, Gott gab mir die Commission, Gott gab mir den Auftrag. Und ich fragte ihn und sagte: Ich kann es nicht, ich bin unvermögend, ich kann es nicht, ich habe keine Schulbildung, ich kann es nicht tun. Und dann hat der Herr ihm geantwortet. Jetzt sah Bruder Brenim dort, als er am Fluss erschien, in der Wolken- und Feuersäule herabkam, dort stand er und sprach, wie Johannes der Täufer gesandt wurde als Vorläufer bei dem ersten Kommen Christi, so ist die Botschaft, die dir anvertraut wurde, dazu gedacht, dem zweiten Kommen Christi vorauszugehen. Ich habe es aus dem Grunde gelesen, weil ja viele den Anspruch stellen oder der Meinung sind, mit dem Dienst Bruder Brenhams ist alles zu Ende gegangen. Und jetzt kann jeder glauben, was er will, tun, was er möchte, deuten, was ihm gut dünkt. Und das ist ein sehr großer Irrtum. Gott hat für alles gesorgt. Und Brüder und Schwestern, ich bitte, das richtig zu verstehen. Aber gerade auf dieser letzten Afrikareise ist es mir doch bewusst geworden, was erst nach dem Heimgang Bruder Brenhams möglich war und wirklich geschehen ist. Bruder Brenim war mal in Südafrika, der Rest Afrikas blieb unberührt. Und wenn wir jetzt in die Welt hinausschauen, Gott hat wirklich dafür gesorgt, dass die Botschaft, den Mann hat Gott genommen, aber die Botschaft ist uns geblieben. Und diese Botschaft mit allen Verheißungen, mit der gesamten Belehrung dieser Botschaft darf nichts hinzugefügt werden. Ihr alle wisst und vielleicht auch nicht so in den Einzelheiten, wie viele Brüder in der Zwischenzeit aufgetreten sind, als Achterbotschafter mit Titeln und Benennungen jeder Art und Weise an Lehren vorgetragen, die einfach unbiblisch sind und deshalb kein Fundament haben und für uns nicht annehmbar sind. Es gibt keinen achten Botschafter, es gibt keinen achten Mann, der benötigt werden würde. Und wer über die sieben Hirten und über den achten Mann nachlesen möchte, in Micha, dem 5. Kapitel. Der kann es gerne tun, aber das Wort ist wirklich nur an das Volk Israel gerichtet, und zwar zu dem Zeitpunkt, wenn die Feinde in das Land einbrechen werden. So steht es hier geschrieben in Micha, dem 5. Kapitel von Vers 4. Und folgender Art, Micha 5, Vers 4, und folgender Art wird der Friede sein, wenn Assyrien in unser Land einrückt und unser Gebiet betritt. Dann werden 7 Hirten und 8 fürstliche Männer gegen sie aufstellen. Was habe ich damit zu tun? Was habe ich damit zu tun? Hier steht genau geschrieben, wenn Assyrien in unser Land einfällt. Assyrien wird in die Schweiz einfallen, noch in die Bundesrepublik, sondern nach Israel, wie geschrieben steht, an anderen Bibelstellen. Und dann steht hier weiter, die werden das Land der Assyrer mit dem Schwert abweiten, das Land Nimrods mit der blanken Klinge, so wird er uns von den Assyrern erretten, wenn sie in unser Land einrücken und unser Gebiet betreten. Keine prophetische Stelle, keine Stelle der Schrift lässt eine eigenmächtige Deutung zu. Und ich möchte das heute hier sehr deutlich sagen. Ich habe nichts gegen einen Bruder in meinem Herzen. Ich habe von Gott Bruderliebe über jedes Maß hinaus geschenkt bekommen. Und ich habe bis heute die Gemeinschaft mit keinem Bruder gekündigt, mit keinem Bruder unterbrochen. Aber Gott gestattet nicht, dass ich irgendeine Deutung glaube. Gestattet Gott nicht. Das darf ich nicht. Das darf ich nicht. Ich darf nur Gottes Wort im Original glauben und Gottes Wort im Original verkündigen. Amen. Deutungen sind ein Trugspiel des Feindes, und damit hat der Feind sein Wesen getrieben, aber nicht mit uns und nicht mit der Gemeinde des lebendigen Gottes. Ich bin kein großer Gottesmann, aber ich bin dazu von Gott bestimmt worden, das wahrhaftige Wort zu verkündigen, in Übereinstimmung mit Altem und Neuem Testament, im Lichte, wie Gott es uns durch den Dienst Bruder Brennims aus Gnaden geoffenbart hat. Jetzt noch kurz, nur noch ein paar Zitate, kurz gefasst, von Bruder Brennim. Und ich möchte alle darum bitten, lest die Predigt Einsetzung in die Sohnschaft. Da gibt es 4 Teile. Ich habe im Moment Teil 3 vor mir, gepredigt am 22. Mai 1960. Eine herrliche Predigt, ein Aufbau, ein gewaltiger Aufbau in dieser Predigt. Und hört gut zu, was er hier sagt. Er kommt auf Römer 8 zurück, nämlich auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes am Ende der Gnadenzeit. Und dann sagt Bruder Brennim hier, jetzt geht es um die zukünftigen Zeitalter. Am Mittwochabend hatten wir das Thema Offenbarwerden der Söhne Gottes betrachtet. Wir werden es heute Morgen wieder aufgreifen, denn Gott wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Am Ende der Zeit werden wir alle vor ihm stehen. Und jetzt zitiert und liest Bruder Brennim aus Epheser, dem 1. Kapitel, Vers 5. Und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Darf ich fragen, glauben wir alle, dass wir vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt sind, Söhne und Töchter Gottes zu sein? Absolut, absolut. Gott wusste von Ewigkeit her, wer ihm angehören würde, wer die Erlösung, die Vergebung, die Gnade annehmen würde. Und so konnte er unseren Namen in das Lebensbuch des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt auch einschreiben. Jetzt geht es hier weiter. Es ist Gottes Wohlgefallen, dass sein Wille geschieht und wir ihm angehören und unseren Platz einnehmen. Was er jetzt tut, er bringt seine Gemeinde in den rechten Stand. Als erstes hat er seine Gemeinde herausgerufen. Und dann zählt Bruder Brennan die verschiedenen Denominationen, aus denen das Volk Gottes herausgerufen wird, auf. Dann heißt es weiter, er hat sie gerufen. Was tat er dann? Er sandte den Heiligen Geist und gab ihnen die Taufe des Heiligen Geistes. Pfingsten ist keine Organisation. Pfingsten ist ein Erlebnis. Gott hat seinen Kindern die Wiedergeburt durch die Taufe des Heiligen Geistes geschenkt. Die Bekehrung und die Wiedergeburt geschehen durch den Heiligen Geist. Einfach ganz gewaltig. Und jetzt kommt's. Jetzt zur Einsetzung des Sohnes. Durch seine Geburt war er zwar Sohn, doch wie er sich benahm, entschied, er geht es darauf ein, die Einsetzung in die Sohnschaft, entschied, ob seine Einsetzung als Erbe geschehen und erfolgen kann. Und dann, Gott hat euch in den Leib Christi aufgenommen. Was tut er dann? Er gibt euch eine Bewährungszeit, in der ihr euch und euer Nehmen, ihr könnt euch heiligen lassen und durch den Heiligen Geist geleitet, gehorsam werden, ungeachtet dessen, was die Welt sagt. Jetzt kommt es darauf an, im Gehorsam dem Herrn zu folgen. Und dann steht, man könnte sehr viel lesen, ich lese nur noch diesen Teil. Es geht um die Einsetzung des Sohnes in seine rechtmäßige Position. Wo sind sie? Zeigt sie mir, wo sie sich befinden. Gott ruft seine Kinder durch Offenbarung heraus. Er setzt seinen Sohn in jeder Hinsicht in seine rechtmäßige Position ein, so dass er die gleiche Autorität hat und sein Wort so bedeutsam ist wie das eines Erzengels. Sogar noch mehr, wenn der Sohn eingesetzt wurde, erhielt er eine höhere Stellung und bekam ein neues Gewand mit neuer Farbe. Der Vater veranstaltete ein Fest und sagte, dies ist mein Sohn. Von jetzt an ist er Verwalter von allem. Er ist der Herr über meinen ganzen Besitz. Alles, was mir gehört, das gehört ihm. Jawohl, wir könnten zurückgehen zu dem, was Gott getan hat. Einfach, ich muss einfach noch mal bitten, lest diese Predigt, lest sie mit Gebet. Nur noch Galater. Es steht tatsächlich im Galater geschrieben, hier im Galater, es ist wohl das vierte Kapitel, Galater, viertes Kapitel, von Vers 1, ich sage aber, solange der Erbe noch unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Wenn er auch der Herr von allem ist, er steht vielmehr unter Vormündern und Vermögensverwaltern bis zu dem vom Vater festgesetzten Zeitpunkt. Bruder Brenham spricht in dieser Predigt von der Einsetzung in die Sohnschaft, dass wir unseren rechtmäßigen Platz, den Gott uns zugedacht und geschenkt hat, auch einnehmen. Solange wir unmündig sind, steht hier geschrieben, kann das nicht geschehen. Solange wir unmündig sind, werden wir noch durch verschiedene Lehren des Windes, wie er im Epheserbrief geschrieben steht, noch hin und her geworfen. Hier ist der Punkt. Wenn die Versiegelung mit dem Heiligen Geist stattfinden soll, wenn die Einsetzung in die Sohnschaft stattfinden soll, dann müssen wir durch und durch Wort Gottes sein. Dann darf keine Vermischung mehr sein. Hört das bitte an. Unser Herr und Erlöser ist doch als Sohn Gottes geboren worden. Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Und das von dir geboren werden soll, wird Sohn Gottes genannt werden. So steht es in Lukas, dem ersten Kapitel, geschrieben. Man könnte all die Bibelstellen aufzählen. So steht es in Matthäus 1 geschrieben. Auf das erfüllt wurde, was Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hat, die Jungfrau wird gute Hoffnung werden. Als Sohn Gottes gezeugt, als Sohn Gottes geboren. Und dann kam der Tag der Taufe. Und dann kam die Einsetzung. Und dann kam der Dienst, der Auftrag, der ausgeführt werden musste, bis es zum Kreuz nach Golgatha ging. Die Einsetzung. Der Himmel tat sich auf. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann die Bestätigung, nicht nur Matthäus 3, 17, sondern die Bestätigung in Matthäus 17. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Höret auf ihn. Die Einsetzung, unsere Einsetzung als Söhne und Töchter Gottes, verpflichtet, verpflichtet, übernimmt die Gemeinde in den Dienst, in die Ausführung des Auftrages, den Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Und lasst mich das heute hier getrost sagen. Der Gedanke kam mir immer wieder. Urteilt selber darüber. Wisst ihr, dass unsere Verantwortung heute größer ist als die des Petrus und des Paulus damals? Wisst ihr, dass es heute davon abhängt, dass wir das Wort Gottes mit aller Wahrhaftigkeit verkündigen und den ganzen Ratschluss Gottes von A bis Z durch die Heilige Schrift beleuchten und das Volk Gottes dazu auffordern, sich auf die Seite Gottes zu stellen? Hat Paulus über Offenbarung 7 sprechen können? Hat Paulus über Offenbarung 19 sprechen können? Die Offenbarung war zu seiner Zeit noch gar nicht geschrieben. Heute haben wir die Verantwortung für das, was im Alten und Neuen Testament geschrieben steht, was in den Evangelien, in der Apostelgeschichte, in den Briefen und in der Offenbarung geschrieben steht. Brüder und Schwestern, wir haben eine große, um nicht zu sagen, vor dem allmächtigen Gott, die letzte und höchste Verantwortung am Ende der Gnadenzeit, dem Volke Gottes, den Willen Gottes durch das Wort Gottes zu offenbaren. Wir haben die heilige Pflicht zu sagen, Gott hat seinen verheißenen Propheten gesandt und hat uns die letzte Botschaft gegeben, hat uns seinen ganzen Ratschluss kundgetan in alle Geheimnisse vom 1. Mose bis Offenbarung 22 eingeführt. Doch den Botschafter hat Gott genommen. Die Botschaft ist uns geblieben. Amen. Und wir tragen diese Botschaft in der Verantwortung. Glaubt es mir, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, mit dieser Verantwortung zu leben. Nur im Aufblick zu Gott, nur im Vertrauen zu Gott, Ist das möglich? Und dann fällt es manchmal auch noch schwer. Aber das hat Gott ja wirklich in die Herzen der Menschen hineingelegt. Auch das mag hier nicht so ganz hingehören. Aber nach der 10-wöchigen Flucht vom 19. Januar 1945 bis zum Gründonnerstag im März desselben Jahres, 10 Wochen, und dann las mein Vater, als er die ganze Familie um den Tisch sammelte, am Karfreitag. Am Karfreitag des Jahres 1945 aus der Heiligen Schrift. Und von dem Tage hat Bruder Frank die Bibel jeden Tag gelesen. Jeden Tag, ohne Ausnahme, habe ich vom Karfreitag 1945 die Bibel jeden Tag gelesen. So viel hatte mir das Wort, das mein Vater uns nach Ende der Flucht vorgelesen hat, zu sagen. Es hat mich so angesprochen, dass ich einfach nicht anders konnte. Und ihr wisst ja, im Laufe der Jahre ist mir das Wort Gottes immer kostbarer und größer geworden. Wir sind einfach ein Teil des großen Heilsplanes unseres Gottes und dürfen aus Gnaden jetzt im abschließenden Zeitalter der Gnade das wahre Wort mit allen Verheißungen, mit allem, was uns geschenkt wurde, glauben. Ich betone noch einmal, ich werde keine Deutung annehmen. Ihr wisst, die Deutungen haben ihren Lauf genommen. Ob es der Mann in Indien war, der Mann in New York war, wo immer sie waren, es kamen immer neue Richtungen und neue Deutungen auf. Aber lasst mich das in Liebe sagen. Jede Deutung spaltet den Leib des Herrn. Jede Deutung bringt neue Trennungen innerhalb der Gemeinde. Aber jedes Wort Gottes vereinigt uns unter Jesus Christus, dem Haupt der Gemeinde. Und dahin müssen wir einfach zurückkommen, dass wir uns dem Haupt unterordnen, nichts hinzufügen, nichts davon tun, sondern von Herzen glauben, dass Gott uns die kostbare Botschaft mit dem gesamten Heilsratschluss, mit allem, was Israel, was die Gemeinde, was insgesamt im Heilsplan Gottes ist, anvertraut hat. Und dass wir diese Botschaft kristallklar verkündigen werden bis zum letzten Tage, bis der Herr wiederkommt und die Seinen in die Herrlichkeit hinaufnehmen wird. Uns hat Gott in der Tat gewürdigt, zuerst zum Glauben zu kommen, sein Wort im Glauben aufzunehmen, es geoffenbart zu bekommen durch den Heiligen Geist und so direkten Anteil an dem zu haben, was Gott gegenwärtig tut. Und wenn irgendjemand auf Erden mir sagen kann, dass es noch von Gott aus etwas Besseres, etwas Höheres gibt, als Gnade vor ihm gefunden zu haben, als ihn und sein Wort zu respektieren, ihn und seine Verheißungen aufzunehmen und an dem, was er gegenwärtig tut, Anteil zu haben. Man kann leicht sagen, Bruder Brenim war, Bruder Brenim war. Das wird dir heute nicht helfen, es sei denn, du erkennst, wozu Gott ihn gesandt hat, nämlich uns mit Gott und mit dem gesamten Heilsplan, mit der gesamten Belehrung und Offenbarung vertraut zu machen, uns in das Allerheiligste zurückzubringen, damit Gott direkt durch sein Wort mit uns reden kann. Nicht deuten, was er gesagt hat, sondern die Bedeutung dessen, was er gesagt hat, von Gott geoffenbart zu bekommen. Und dann sind wir alle von Gott gelehrt, kommen zur gleichen Erkenntnis der Wahrheit, die durch den Heiligen Geist gewirkt wird, nicht durch eine sogenannte neue Offenbarung, sondern durch den Heiligen Geist, wie wir es gelesen haben, aus Kolosser, dem ersten Kapitel, aus Gnaden gewirkt wird. Unser Herr ist ein treuer Gott, denkt immer wieder zurück an Jesaja 28. Er wird sein Werk vollenden, er wird sich erheben, wie zu Gibeon wird er sich erheben und wie in den Tagen Josuas, wie in den Tagen Davids. Gott, der Herr, wird den letzten Durchbruch schenken, er geht uns voraus, wir glauben ihm. Wir glauben, wie die Schrift sagt und was die Schrift sagt und wir werden die Herrlichkeit unseres Gottes schauen. Bitte bleibet, bleibet in den Schranken des Wortes. Anders kann eine Einsetzung in die Sohnschaft und eine Versiegelung mit dem Heiligen Geist nicht stattfinden. Gott versiegelt nichts Fremdes, Gott versiegelt das Wort der Wahrheit, das wir im Glauben aufgenommen haben. So steht es geschrieben im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13. Brüder und Schwestern, wir haben euch Gottes Wort mit auf den Weg gegeben. Betet darüber. Betet darüber. Lasst es euch von Gott offenbaren. Ich schließe in Betonung des Gedankens. Die Gemeinde ist das Wertvollste, das Gott auf Erden hat. Die bluterkaufte Schar, für die unser Herr und Erlöser sein Leben am Kreuz auf Golgatha gab. Wir gehören keiner Denomination, keinem frommen Verein und keiner Religion an. Wir sind ein Eigentum Jesu Christi, unseres Herrn, durch das teure Blut des Lammes erkauft. Und jetzt möge Gott die Einsetzung in die Sohnschaft geben, dass wir mündig geworden sind, dass Gott uns vertrauen kann, dass Gott die Gemeinde zusammenfügt, so dass wir unter ihm, dem Haupt, vorwärts gehen können. Und Gott, der Herr, wird selber dafür sorgen, er wird sich erheben, so steht es geschrieben. Nicht er wird einen achten Boten senden oder er wird noch irgendeinen Spezialisten senden, sondern er wird sich erheben. Er wird sein Werk vollenden. Wir tragen die Botschaft, wie Bruder Brenhim gesagt hat, dem sie anvertraut und dem sie gegeben wurde. Und ich freue mich, dass Gott es auf übernatürliche Weise so bestätigt hat. Und ich bin Augen- und Ohrenzeuge 10 Jahre lang gewesen und weiß, was ich sage. Und Gott, der Herr, schenke Gnade, dass sein Wort, wirklich sein Wort, uns alle angesprochen hätte und auf fruchtbaren Boden in unseren Herzen gefallen ist, so dass wir im Glauben vorwärts gehen mit der Gewissheit. Er, der begonnen hat, er wird auch vollenden. Er kommt nie zu spät, aber bitte kommt auch ihr nicht zu spät, sondern immer heute, so ihr seine Stimme hört. Heute, so ihr seine Stimme hört. Heute haben wir sie gehört, heute kommen wir und heute wird er sein Wort durch uns und in alle Zukunft bestätigen. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Singen wir, wie schon so oft, so wie ich bin, so muss es sein. Einen besseren Chorus kann man kaum noch singen. In Gebeugtheit, im Glauben, vor dem Angesicht Gottes. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Während wir die Häupter neigen im stillen Gebet, vor Gott verharren und uns prüfen, ob wir jedes Wort glauben, ob wir wirklich glauben, wie die Schrift sagt, und ob uns das Wort durch Offenbarung in den Zusammenhängen in aller Tiefe gezeigt wurde. Brüder und Schwestern, der Geist Gottes führt in alle Wahrheit. Er überzeugt uns von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Er ist es, der zu uns spricht, der uns überführt. Und er ist es, der die Wahrheit bezeugt. Und wir sind allein in der Wahrheit geheiligt worden, nach dem, was unser Herr gesagt hat: Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, geliebter Herr. Und dann sagtest du auch: Ich heilige mich für sie, damit auch sie in Wahrheit geheiligt seien. Geliebter Herr, ich bitte dich jetzt, rede in mächtiger Weise zu uns allen, dass wir begreifen, dass dein Wille uns nur in deinem Wort geoffenbart wird, nicht in Träumen, in gar nichts. Träume können missgedeutet und missverstanden werden, aber dein Wort ist die Wahrheit. So danken wir dir, geliebter Herr, dass wir glauben dürfen, während wir noch unsere Häupter gebeugt halten, im stillen Gebet vor Gott sind. Darf ich fragen, ob einige hier sind, die in das Gebet mit einbezogen werden möchten? Ihr wollt einfach dem Herrn ganz gehören und sein Wort geoffenbart bekommen, seinen Willen, der uns darin kundgetan wird. Und ihr möchtet, ja, wir möchten alle diese Einsetzung in die Sohnschaft, dieses Mündigwerden, dass uns alles, was unserem Herrn und Erlöser gehört, wiedererstattet und anvertraut werden kann. Brüder und Schwestern, dies ist der letzte Teil der göttlichen Heilsgeschichte und der Vollendung des Erlösungswerkes unseres Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn. Habt Anteil daran. Ich bitte euch darum, habt Anteil an dem, was Gott verheißen hat. Habt Anteil an dem, was Gott gegenwärtig tut. Könnt ihr es alle glauben? Könnt ihr glauben, dass die Botschaft, die Bruder Branham dem verheißenen Propheten anvertraut wurde, uns zu Gott und zu seinem Wort zurückgebracht hat, dass es die Botschaft ist, die jetzt dem zweiten Kommen Christi vorausgeht? Dann sagt Amen. Amen. Halleluja, möge es die ganze Welt hören. In allen Sprachen, in allen Völkern sollen unsere Brüder und Schwestern hören und wissen, dass wir hier an dieser Stätte im Namen des Herrn versammelt sind, Amen, um die Worte des lebendigen Gottes zu hören. Amen. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit uns allen. Du hast den Tag der Entscheidung für die Letzten geschenkt, die noch im Zweifel waren. Die hast du heute herausgerissen und hast dich ihnen geoffenbart. Ich danke dir dafür. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen.